Bei uns im Viertel ist auch ein Haus, da umfangen dich blau fließende LED-Kaskaden, die so über das Haus fließen. Es sieht irgendwie nur aus, als ob da, weiß ich nicht, ein riesengroßer Yeti drauf gewichst hat und das jetzt
Und
runterläuft.
der steht in meiner Küche und da ist halt immer Weihnachten.
Oh, hallo. Schön, dass ihr da seid. Lasst euch von meinem Hausmädchen-Outfit und dem Chaos hier nicht stören. Ich bin mitten im Spätjahrsputz. Unsere Freunde Mike und Alex? Ja, Donaldisten aufgepasst. Es geht nach Entenhausen, den Älteren unter euch noch bekannt als Karl-Marx-Stadt. Außerdem stolpern Mike und Alex über tätowierte Gullideckel, träumen sich aufs Land und sprechen über Charity. Nein, keines dieser TikTok-Model, sondern Wohltätigkeit. In diesem Sinne, macht es euch bequem. Los geht's.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 34.
Einen wunderschönen guten Tag, Mike.
Hi,
Schön, dass wir es
Alex.
geschafft
Ja,
haben.
schön, dass du
So.
in deiner Top-Stress-Woche die Zeit für mich findest. Ich bin ganz gerührt.
Naja, also du sagst das jetzt so ein bisschen auch grinsend, aber es ist tatsächlich so. Die Woche ist
Ja,
knallhart.
du hast ja ganz schön was ans Bein gebunden. Wie sieht's denn aus? Wie ist denn der Stand bei deiner Charity-Aktion?
Es war ja jetzt alles sehr spontan, ne? Ich habe mir vor 4 Tagen, 5 Tagen in den Kopf, ja, vor 5 Tagen habe ich mir in den Kopf gesetzt, ich mache jetzt ein Charity-Event für die Eventbranche. Das am 20, ich mache jetzt gleich noch Werbung, ne? Das am 20.12. auf Twitch läuft ab 10 Uhr morgens. Also es ist Sonntag, ihr habt quasi keine Ausrede, nicht dabei zu sein. Ihr habt sowieso keine Ausrede mehr, ihr sitzt alle zu Hause ab jetzt. Dementsprechend, also, na? Ich habe da schon ein bisschen drüber nachgedacht, so ein paar Wochen vorher, ob ich sowas mache und habe es mir ehrlich gesagt nicht zugetraut, das auf die Beine zu stellen und war mir auch nicht sicher, ob das überhaupt irgendwas bringt. Und dann hatte ich jetzt irgendwie so spontan das Gefühl, ey, ich muss das eigentlich machen. Und es ist irgendwo auch meine Pflicht, so als so ein Sprachrohr dieser Live-Branche irgendwie, was ich ja auch bin, weil es ja mein Thema ist eigentlich.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ey, ich ziehe das jetzt mal durch, ne? Und habe alles, was ich an Hebeln habe, jetzt in Bewegung gesetzt und bin mal gespannt, inwieweit sich das jetzt hochstachelt.
Wie war das Feedback so
Also,
bis jetzt
super
von
eigentlich.
da, wo du die Hebel reingesteckt hast, sozusagen?
Also zweierlei. Jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, sind wir ja noch relativ früh in der Planung. Wenn man bedenkt, dass ich ja nur 10 Tage zur Planung habe. Dementsprechend sind einige noch nicht zurückgekommen, Nachrichten quasi, also so feedbacktechnisch, was aber vermutlich wirklich auch am allgemeinen Weihnachtsstress liegt. Wir haben halt gerade die letzte Woche, wo wirklich was läuft, glaube ich. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt sehr viel sehr Positives. Also ich arbeite auch direkt mit Labels zusammen, mit Managern, mit Veranstaltern und was ich ganz wichtig finde, ist dann so die persönlichen Schicksale von Leuten aus der Branche eben darzustellen, so mit kleinen eingesendeten Videos und so.
Ja.
Das wird alles in den letzten Tagen vor der Veranstaltung wird das alles richtig krass kumulieren, zu einem Wust an Einsendungen und Schedule-Planungen und ja, also ich werde auch ein richtiges Line-up aufbauen mit Bands, die quasi dabei sind. Ich habe einen Kumpel, der hat das jetzt auch an Manager von Rammstein rangetragen und also es geht auch nicht nur um Metal-Künstler, anderer befreundeter Manager, der hat jetzt mit Vanessa Mai beispielsweise gesprochen. Also es soll wirklich so musikgenreübergreifend sein, soweit ich das kann oder mir das
Aber das
möglich
klingt
ist.
jetzt für mich nicht, als ob das in einer Küche in Halle stattfindet, oder? Der Stream.
Naja, also ich warte jetzt so ein bisschen das Feedback ab, aber ich glaube, ich werde mir jetzt noch ein Studio dazu mieten, für
Krass.
den Zeitpunkt, wo das stattfindet. Ich überlege gerade, ob ich die Moritz-Bastei in Leipzig nehme oder ob ich wirklich hier so eines von zwei Dolby Atmos-Studios in ganz
Was ist
Europa,
denn ein
soweit ich
Dolby
weiß.
Atmos?
Na, es gibt doch Dolby Surround, Dolby Whatever,
Ja,
also
ja.
diese Dichte der Tonverteilung aus verschiedenen Richtungen quasi, ne? Und Dolby Atmos ist so ein Kinostandard. So ganz krasses Ding. Und es gibt wohl nur zwei in Europa und eins ist in Halle.
Gibt es dann nur so wenige, ja, weil man die eigentlich nicht braucht oder weil die wirklich was Besonderes sind?
Die sind schon was Besonderes. Also wie gesagt, da werden dann halt Kinofilme produziert, so musikalisch oder von der Atmosphäre, ne? Keine Ahnung. Also ich bin da bin ich nicht tief drin. Das war auch nur so ein Side-Fact, der mir gerade über den Weg gelaufen ist, als ich mit denen quasi Kontakt aufgenommen habe jetzt bezüglich der Miete. Also ich mache das tatsächlich ein bisschen abhängig davon, was da am Wochenende passiert. Ich kann es halt echt nicht einschätzen, ob das wirklich eine so große Aktion wird, wie es sich vielleicht ankündigt, wenn so ein paar von den Leuten, mit denen ich da jetzt quasi das so ein bisschen besprochen habe, tatsächlich so ein paar von den ganz großen Künstlern überzeugen können. Mhm. Mal gucken. Also ich gehe da jetzt mal ganz unbefangen ran und werde da jetzt auch meinerseits nochmal Geld in die Hand nehmen, damit das Ding dann auch gut läuft. Mhm.
Und ich kann dann einfach stumpf spenden, in dem, als ob ich eine Twitch-Spende mache oder...
Genau. Das ist dann eine Twitch-Donation und das wird dann auch quasi live angezeigt, dass da gespendet wurde und kann man auch noch eine kleine Message einbauen. Das
ist aber auch dann eine ganz schöne Verantwortung. Ne? Wie kriege ich denn überhaupt raus, ob jemand eine Organisation spendenwürdig ist? Gibt es da sowas wie ein Spenden-TÜV oder ein Label für EVs oder manchmal, ich habe schon oft mitbekommen, dass viele Leute irgendwelche Charity-Sachen machen und dann echt Schwierigkeiten hatten, jemanden zu finden, der das Geld überhaupt nicht im Sinne von wollte, aber verdient hat und auch ordentlich, also nicht nur in die eigene Verwaltung gesteckt hat. Ne? Das ist ja auch immer eine Frage.
Also das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich echt hart Angst davor habe, dass man das halt einfach irgendwelchen Organisationen zukommen lässt, die vor allen Dingen ihre Mitarbeiter bezahlen. Und das schreckt mich tatsächlich auch immer vor so ganz großen Organisationen ab, die dann auch einen riesigen bürokratischen Apparat halt irgendwie mitschleppen. Es gibt tatsächlich, ich weiß gerade nicht ganz, ob es sogar ein Amt ist, aber es gibt tatsächlich eine Prüfstelle für Spendenorganisationen. Das habe ich just letzte Woche auf Frontal gesehen. Da ging es nämlich darum, sag mal, das ganze Geld, das bei diesen Corona-Protest-Demonstrationen hier, wie heißt es hier, Querdenken, gesammelt wird. Wo landet denn das eigentlich?
Ach, da wird Geld gesammelt?
Naja,
Ach so.
Ja, ja. Und das geht tatsächlich auf irgendwelche Konten in die Niederlande. Nee, die Firma sitzt in den Niederlanden, die Konten liegen in Belgien.
Ach, das ist üblich, wie dann eine niederländische Stiftung, so wie AC/DC und eine IKEA und so.
Das landet dann am Ende irgendwo auf irgendwelchen Offshore-Konten. Und also es ist völlig absurd. Und da meldete sich eben einer dieser Menschen dazu zu Wort.
Jetzt ergibt das auch wieder Sinn für mich, warum da gerade ein schwäbischer Geschäftsmann vorn dran ist. Da ist halt nicht besonders blöd, da ist einfach nur wieder total schlau und geschäftstüchtig.
Da sprechen ja auch sehr viele Homöopathen und Alternativmediziner und solche Leute, die schlachten das Thema natürlich hart aus, um da ihren eigenen Profit rauszuschlagen. Und da denke ich mir so, ey, da versammeln sich Leute, die von sich selbst behaupten, dass sie Sachen hinterfragen und am Ende hinterfragen sie halt wieder absolut gar nichts und lassen sich eben von denen verarschen. Weil sie gedacht haben, okay, wir flüchten vor denen, die uns verarschen und gehen jetzt zu anderen. Aber
Du ganz ehrlich, ey, von mir aus sollen sie lieber dem Ronny aus dem Erzgebirgskreis, der kerngesund ist, 100 Euro abknöpfen, weil sie ihn verarschen, als irgendeinem verzweifelten Krebspatienten oder so. Ne? Also da
machen sie ja beides.
Ja, also, da ist das Quacksalbertum noch auf einem erträglichen Level bei Leerdenken-Demos. Aber natürlich trotzdem genauso lächerlich. Aber, wie ist denn überhaupt bei euch in Halle jetzt? Habt ihr eine Ausgangssperre oder irgendwie sowas? Nee, ne?
Nö, wir sind ja noch unter 200. Also bei uns ist alles im Vergleich zu Leipzig, Sachsen noch relativ entspannt. Ich war heute auch zum letzten Mal beim Sport für dieses Jahr.
Also ja, du ganz ehrlich, bei mir in der Nähe gibt es ein Fitnessstudio. Da ist immer Licht an und immer Betrieb, weil natürlich Reha-Sport weiter erlaubt ist. Und da machen dann die gleichen Okolyten, die da immer pumpen, mit einem Krankenschein, Reha-Sport, 150 Kilo Bankdrücken und Kreuzheben und solche Sachen als Reha-Sport, weißt du? Ja, Zwinker, Zwinker. Ja. Also es ist wirklich Panne.
Nee, das ist es nicht. Also ich gehe natürlich da nicht in so ein Fitnessstudio. sondern das ist ja das Elektropumpen und das ist ja Individualtraining.
Ah, okay.
Also das ist nochmal was anderes. Und der hat auch eine Sondergenehmigung von der Stadthalle, weil das eben 1:1 bzw. 1:2 Training ist.
Ey, Elektropumpen, ey, für mich klingt immer nach einer fetten Rave-Party für mich. Ich weiß nicht, Elektropumpen.
Du, da wäre ich auch gerne hingegangen, aber ist ja nicht. Also nicht vertretbar möglich gerade. Mhm. Ne? Und dementsprechend werden wir uns wohl noch etwas gedulden müssen. Ich hatte gestern übrigens, weil wir jetzt gerade so tief in diesem Corona-Thema nochmal drin sind, gestern ein sehr, sehr interessantes und spannendes Gespräch mit Dr. Marc Benecke.
Ah, okay, da war im Stream bei dir, ne? Hat es ja mal angekündigt. Habe ich wieder verpasst, naja.
Da kannst du ja noch nachgucken. Na, das lade ich jetzt auch nochmal auf YouTube hoch, dass man das nochmal nachvollziehen kann.
War cool?
Ey, war der absolute Hammer. Also das war, glaube ich, das beste Gespräch, ja nichts gegen dich, ne, aber das beste Gespräch, das ich jemals geführt habe, so über Social Media.
Ja, der ist halt kein Juradoktor, der hat halt wirklich was studiert, ne? Deshalb ist das.
Ich meine, er beschäftigt sich beruflich mit Leichen. Das ist halt einfach nochmal spannender, als drüber zu singen.
Ja, natürlich, klar.
Unfassbar. Also dieser Mann ist ein absolutes Phänomen und ich bin in das Gespräch, um mal eine Anekdote jetzt zu bringen, in das Gespräch eingestiegen mit der Frage, wie viele Klone er eigentlich besitzt. Weil die schiere Veröffentlichungswut seinerseits ist gar nicht anders erklärbar in meinen Augen. Und er hat das dann quasi erklärt, dass das mit dem Klon zwar möglich ist, aber also wir sind dann zu dem Thema gekommen, dass es nicht umsetzbar ist, weil wenn du dann sozusagen deine Klone schneller altern lassen willst, dann entsteht eigentlich nur Krebs. Also das heißt, du hast dann einfach nur noch einen Berg voller Krebsgeschwüren. Und über den Weg sind wir dann über den Einfluss vom Darm auf das Immunsystem gekommen und den Umstand, warum es gut ist, Veganer zu sein. Also es war unerwartet erwartbar, dass so ein Gesprächsverlauf innerhalb der ersten 30 Sekunden entsteht. Und dahingehend, ey,
also mit dem Darm ist natürlich wirklich interessant. Ich meine, die Volksseele kennt natürlich Darm mit Scham.
Bitte lass uns jetzt nicht über Darm über den Darm reden. Das
aber
bitte nicht.
Dieses Buch, meine Theorie ist, dieses Buch ist nur so erfolgreich, weil da ein junges, hübsches Mädchen vorn drauf ist und die Käuferschaft natürlich wissen will, was es mit dem Darm dieser Frau auf sich hat. Ne? So eine anale Gaffer-Mentalität ist irgendwie meine Erklärung. Ich weiß es nicht.
Na, die halten das für eine Pornobiografie.
Wahrscheinlich.
Vermutlich am Anfang. Ja, so.
Was ich bei dem Benecke immer cool fand, ist, dass da wirklich auch in Formaten und bei Leuten auftaucht, zu denen er in Anführungsstrichen eigentlich gar nicht hingehen muss. Ne? Auch wirklich bei ganz kleinen YouTubern oder mal hier ein Podcast oder eine kleine Band, wo er im Video mitspielt oder irgendwie sowas. Das finde ich echt geil. Also, dass der das wirklich so, ja, so interessemäßig betreibt und man immer das Gefühl hat, da will er auch wirklich was mitnehmen und nicht nur irgendwie einen Max machen. Ich habe ihn noch nicht kennengelernt, aber ich finde ihn aus der Entfernung auch immer sehr sympathisch.
Also ich glaube, ne, wenn er sich schon so bei unbedeutenden Formaten quasi auch.
Also
mal,
das meint, damit meinte ne, ich jetzt nee,
dann,
nicht
nee,
dich.
Nee, dann kann der bestimmt auch mal bei Zart wie Kruppstahl zu Gast sein, oder?
von mir aus gern. Also wie oft wir über Gäste reden, ne? Bis jetzt hat es nur Olle Sushi geschafft.
Also ich will jetzt
nicht, aber eine geile Folge.
Also ich will jetzt nicht sagen, aber eigentlich hätten wir ja heute mit Doro gesprochen, wenn ich es zeitlich hätte einrichten können. Also das ist tatsächlich mir und meiner Inkompetenz geschuldet, beziehungsweise meinem Wahnsinn, spontan ein Charity-Event auf die Beine zu stellen.
Ja, naja, na gut, mit Doro quatschen wir sicherlich schon mal. Klar, aber den Benecke kannst du auch gerne einleiten. Also wenn jemand irgendeine Idee für einen coolen Gast hat, immer her damit, könnt auch mal wieder gerne E-Mails schreiben. Ich habe aber lange nicht mehr ans E-Mail-Fach geguckt, muss ich zugeben.
Na, während du schaust, kann ja noch ein bisschen über Wolf Hoffmann philosophieren. Den hatte ich tatsächlich auch gefragt, aber der hat leider keine Zeit für Zart wie Kruppstahl.
Leider keine Zeit, ja, man weiß, wie man es zu deuten hat.
Ja, also im Telefonat habe ich Mike natürlich erzählt, dass es an ihm liegt, weil er sich nicht mit ihm identifizieren möchte oder gesehen werden will in einem Raum. Nee, also Spaß, aber Wolf Hoffmann wäre für unser Format eigentlich total großartig, weil er so einer der Väter des deutschen Metals eigentlich ist. Ne?
Und das stimmt schon. Also Accept ist schon echt eine fette Nummer, wobei ich immer Team Dirk Schneider war. Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, ohne jetzt die letzten Accept-Platten abwerten zu wollen. Das ist schon auch ein Killer-Sänger, den er da jetzt am Start hat. Ne? Und es sind auch fette Platten, kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Aber naja, ich weiß nicht, auf mich wirkt er immer so ein bisschen wieder so wie so ein Metal-Beamter. Da tue ich ihm vielleicht unrecht,
ja,
vielleicht ist
doch.
Es ja so zurückhaltend.
Aber das sagt er selber, Also ich habe ihn da gefragt, wie es denn so in den 80ern so partymäßig in Staaten war, wo sie ja wirklich top-notch waren, um mal das Wort zu benutzen, das du so gerne benutzt und in meinem Sprachgebrauch vorher noch nie irgendwie vorkam, wollte ich an der Stelle mal loswerden.
Das ist von unserem Soundmann Jo, der kommt dann immer an und wenn es gut ist, sagt er immer, das heißt Niederländer, so alter Sound, der war heute wieder top-notch, Junge. Und da habe ich dann irgendwann mal gegoogelt, was top-notch heißt. Und seitdem ist das im aktiven Wortschatz bei mir.
Interessant, gut, da haben wir sogar eine Geschichte hinter dem Wort. Finde ich ja spannend. Jedenfalls habe ich dann gefragt, na, wie war das so mit Mötley Crüe unterwegs zu sein so oder mit Kiss? Und er hat so gesagt, ja, die wussten halt, dass man mit uns keine Party machen kann und gut.
Ey, Dude, vielleicht habe ich mit dem mehr gemeinsam als man so vermutet. Aber ist natürlich auch ein guter Gitarrist, ne? Geile Songs geschrieben. Also es ist wirklich so, wenn man mit Ami-Bands, keine Ahnung, so diese Garde, die Testament-Leute oder Rob Machine Head, so diese Generation irgendwie, ne? Also wenn da das Gespräch auf deutschen Metal kommt, ist Accept das Ding. Balls to the Wall-Zeiten, also da sagt jeder, das war für die damals unfassbar, wie präzise und fett man Metal spielen konnte zu dieser Zeit, wenn man Accept gehört hat. Ne? Also da war so, Accept war so das Master Dinge an Sound, an Präzision, an dieser Metal Edge, weißt du, so dieses scharfe, schneidige, kommen ja nicht umsonst aus Solingen. Das hat da wirklich gerade in Amiland bei den Metal-Bands eingeschlagen wie eine Bombe. Ne? Der Sound, den die gefahren haben, die Songs, die die geschrieben haben, also das kann man wirklich fast vergleichen, als damals so Mutter von Rammstein eingeschlagen hat weltweit mit dem Sound. Und das war ja auch nochmal ein richtiger Game-Changer. Und so ähnlich kamen die Leute sich vor, als sie das erste Mal Accept gehört haben. Ne? Wirklich total präzise auf die Schnauze, nicht irgendwie sinnlos verfrickelt, sondern einfach mit dem Bohrer direkt in die Fresse. Also das erzählen die Leute heute noch.
Ich habe gestern, also wirklich kein Witz, ich habe gestern so drüber nachgedacht, so kam mir tatsächlich damals Iconoclast 1 auch vor.
Was hast du denn da bis dahin gehört?
Nee, ohne Scheiß, das war einfach irgendwie was ganz anderes. Eure Veröffentlichungen davor waren irgendwie noch so, ich weiß nicht, ich hatte da nicht so diesen Zugang, der dann plötzlich mit Iconoclast 1 dann reinkam und das war einfach so ein, das ist einfach ein Überalbum geworden, was so diese Brutalität angeht und trotzdem irgendwie so eine Melodiosität, die ihr vorher so nicht drin hattet, fand ich. Das war so die perfekte Symbiose in dem Moment. Und das war meines Erachtens neu zu dem Zeitpunkt.
Ja, da freue ich mich natürlich sehr, wenn du das in so einem Zusammenhang erwähnst. Aber gut, klar, das Album ist schon ein Schlag in die Fresse. Ne? Auf jeden Fall. Also auch von der Soundästhetik her viel zu laut gemastert und voll unter die Decke gemixt. Ne? Eigentlich von allem ein bisschen zu viel. So, das ist schon so, dass die alten Metalheads irgendwie so verwundert gucken und die jungen Kids da durchgedreht sind, als sie das gehört haben. Das stimmt schon im Rückblick. Ne? Dafür haben wir es dann bei der Platte danach zu sehr übertrieben im Nachhinein. Da müssen wir echt nochmal von der Invictus einen Remix mal veröffentlichen. Da wollten wir wirklich ein bisschen zu viel. Also die kann man nicht eine halbe Stunde am Stück hören ohne Kopfschmerzen.
Das sehe ich anders, aber also ich mag ja Bass ganz gern. Von daher. also Combat scheppert schon ordentlich, Alter. Das ist.
Der scheppert, ja, aber diese Platte funktioniert nur, die ist halt wirklich so in dieser Zeit als es echt losging, dass du in Playlisten sein musstest, dass einzelne Songs scheppern, ne?
Ja.
Und da leidet aber die Albumdistanz drunter, ne? Jeden einzelnen Song, den du da rausnimmst und zwischen Hatebreed, Killswitch Engage oder irgendwie anderen Bands, zwischen Machine Head oder In Flames oder so, in einer Playlist hast, steht der sein Mann soundmäßig und sticht da auch raus, weil es schweinebrutal ist. Aber dir das 45 Minuten, 10 Songs nacheinander in dem Soundstyle anzuhören, also wer das schafft, der macht sich auch die Ohren mit dem Pürierstab sauber. Ne?
Ja, so ungefähr. Nee, ich hab mir damals so die Limited davon geholt. Ich kenne Leute, die sich das Herz auch tätowiert haben.
Echt? Also Tattoos habe ich schon einen Haufen krasse Scheiße gesehen. Da kann man nur ungefähr ahnen, was weiß ich, wie Joey DiMaggio von Manowar oder sowas, der schon an Tattoos gesehen hat. Also wenn ich da hochrechne, wie viele HSB-Tattoos es schon gibt, oder stell mir vor, ein Maiden Mutter hat Tattoos, da gibt es doch bestimmt Millionen auf der Welt.
Auf
Hast
jeden,
du schon mal ein
Parabelritter-Tattoo
gesehen? Nee. Außer bei Ex-Freundin.
Gott sei Dank nicht, Gott sei Dank nicht. Ich finde es ja schon weird, wenn Leute irgendwie so mein Logo-Shirt oder so anhaben. Ich finde das, also mir ist das auch nichts. Also ich finde das irgendwie immer, also cool natürlich, auf der einen Seite, auf der anderen Seite irgendwie auch so ein bisschen unangenehm.
Ja, okay. Also neulich hat mir auch einer mit einem HSB-Heckscheibenaufkleber einen Scheibenwischer gezeigt auf der Autobahn. Weil ich zu langsam gefahren bin. Da kam von hinten mit Lichttupe angeballert. Auf der Überholspur natürlich, wenn er HSB hört.
Nein, wenn er so die ganze Zeit Combat hört, Alter, dann. Der hat bestimmt die ganze Zeit Iconoclast 2 laufen gehabt. Der musste da einfach die ganze Zeit Gas geben.
Fand ich echt witzig, dass er mich da als Verkehrsbehinderung wahrgenommen hat. Aber was ich sicherlich auch war. Du vergisst aber nicht, einen Weihnachtsbaum zu kaufen in deinem Stress hier, oder?
Ich habe noch einen vom letzten Jahr.
Wie?
Na, der lebt noch. Ich kauf doch keine abgehackten Bäume. Ich bin doch kein Idiot. Ich habe so ein, ich weiß gar nicht, was das ist. So ein kleines Zier-Nadelbäumchen, das ich halt einfach letztes Jahr bei Ikea mitgenommen habe, weil ich mir dachte, ey, wenn jetzt schon ein bisschen Weihnachten, dann was lebt, so. Hm. Und da hängt so eine kleine, ja, so eine kleine weihnachtliche Kette drum. Seit letztem Jahr. Und der steht in meiner Küche und da ist halt immer Weihnachten.
Stelle ich mir gerade vor, wie so ein Bäumchen, was die Tracker in ihrer Führerkanzel da irgendwie immer drin haben, nur mit so LED-Applikationen und sowas. Also man muss wirklich ehrlich sagen, bei uns im Viertel die LED-Technik, die hat das Blatt nicht nur zum Guten gewendet. Ne? Also das ist mittlerweile Deko-Konstruktion, Alter, das willst du nicht wissen.
Das ist absolut grauenhaft. Vor allen Dingen verstehe ich immer nicht, warum man ganz bunte, blinkende, also so LED-Regenvorhänge oder so braucht, um Weihnachtlichkeit zu suggerieren. Und was ich gar nicht verstehe, sind kalte Farben, also blau. Oder sattes Grün.
Bei uns im Viertel ist auch ein Haus, da umfangen dich blau fließende LED-Kaskaden, die so über das Haus fließen. Es sieht irgendwie nur aus, als ob da, weiß ich nicht, ein riesengroßer Yeti drauf gewichst hat und das jetzt runterläuft.
Das schmeckt dann wie diese Lutschbonbons.
Wahrscheinlich. Keine Ahnung, will ich nicht drüber nachdenken, wie Yeti-Wichse schmeckt. Aber weißt, was ich meine. Also das sah hässlich aus.
Sag mal, hast du Weihnachtsfeeling?
Ich muss ehrlich sagen, als Thüringer, der ja so wirklich so an der Grenze zu, wo es langsam bergig wird, wohnt, ist für mich das echt immer doll mit Schnee verbunden. Bin lange schon mit mir am Hadern, ob ich mir nicht mal eine Hütte in Lappland kaufen soll oder irgendwie sowas, wo du deine halbe Meter Schneegarantie hast. Also für mich ist das wirklich total mit Schnee verbunden, weil das war in meiner Kindheit irgendwie auch so. Wahrscheinlich bin ich da in der Kaltzeit aufgewachsen. Und
ich hatte auch noch bis vor ein paar Jahren regelmäßige Schneeweihnachten. Das ist erst seit 2007 oder so nicht
und,
mehr so.
Wahrscheinlich verklärt man es auch ein bisschen. Im Nachhinein wird sicherlich nicht jedes Jahr Schnee gewesen sein. Deshalb komme ich hier nicht so richtig in Weihnachtsstimmung. Ich habe einmal Silvester 99, 2000, davor war ich auch Weihnachten in Costa Rica. Das war auch ganz lustig da. Aber du hast dann natürlich bei fast 30 Grad oder so Weihnachten gefeiert mit geschmückten Palmen und so. War aber irgendwie auch lustig, weil die Leute da ja natürlich eine gewisse Routine haben und da ja im Fernsehen oder auf irgendwelchen Postern oder Bildern oder was weiß ich natürlich nicht Schneeweihnacht promotet wird, so wie das hier ist.
Also ich sag mal, in Zentralamerika ist, glaube ich, auch Schneeweihnacht was anderes als hier.
Meint ja nur. Sicherlich, ja. Ja, da wohnt er nicht in Rovaniemi am Polarkreis, sondern in Bogota, in Kolumbien, der Schneemann, der Weihnachtsmann. Nee,
Dr. Marc Benecke hat sich tatsächlich den Gullideckel von Bogota tätowieren lassen.
Warum lässt er sich einen Gullideckel tätowieren? um Gottes Willen.
Den von Warschau auch.
Ach, gar nicht so groß auf dem Rücken, sondern der hat eine Gullideckelsammlung quasi.
Nee, das ist schon recht groß tatsächlich. Es gibt tatsächlich vom Grassi-Museum auch einen interaktiven Mark Benecke Tattoo-Atlas.
Aha.
Wo er quasi einmal rundherum abfotografiert ist und man dann sozusagen auf die entsprechenden Tattoos klicken kann, um dann die Bedeutung zu lesen. Und das ist sehr, sehr spannend. Also der hat sehr, sehr viele Tätowierungen, die du sonst noch nie irgendwo gesehen hast. Also das ist schon beeindruckend.
Ist schon geil, aber halt auch ein bisschen posig, gell? Ich mag ja Tattoo-Poser nicht so sehr.
Das ist halt überhaupt nicht mein Thema. Keine Ahnung. Ich bin ja rein heute.
Ich auch.
Da.
Ich auch. Das heißt, ich habe rein technisch eine Tätowierung. Ich habe mich nämlich mal bei einer Blutgrätsche auf dem Ascheplatz von Empor Weimar mit 11 Jahren mir so das Knie aufgeballert da auf der Asche, dass es mir tatsächlich dieses schwarze Schottermuster ins Knie rein tätowiert hat. Da sieht man jetzt noch Punkte.
Krass.
Ja.
Ist ja krass.
Das waren so spitze Steine. Das ist mein einziges Tattoo, was ich habe. Hast du schon mal über Tattoos nachgedacht?
Also ich habe auf jeden Fall schon drüber nachgedacht, aber ich hatte nie diesen Drang, so von wegen, boah geil, ich gehe jetzt und lass mir ein Wegvisier quer über die Fresse tätowieren. So. Und das war tatsächlich vor vielen Jahren, als ich drüber nachgedacht habe, das Einzige, was ich irgendwie sinnvoll fand und habe es glücklicherweise nicht gemacht, weil plötzlich alle sich ein Wegvisier tätowieren haben lassen. Und das hätte ich dann irgendwie doof gefunden.
Ja, das ist so, ja, ne, irgendwie kriegst du da so ein Nordland-Reisemagazin-Abo noch dazu mittlerweile, ne, zu dem Wegvisier-Tattoo oder irgendwie so ein Spektrum-Reiseführer Island oder irgend sowas. Das stimmt, das ist allerdings, das ist bei Tattoos wirklich so, ne? Das ist wie bei Kindervornamen. Man ist dann, das zählt dann irgendwie nach 15 Jahren nicht mehr, dass man 1-2 Jahre Vorreiter war, wenn es dann irgendwann jeder hat. Das stimmt schon. Nee, ich habe auch nie ernsthaft über Tattoos nachgedacht. Also bin ich irgendwie, als ich affin gewesen wäre, so vielleicht Mitte der 90er oder irgendwas, da gab es noch nicht so richtig geile Tattoo-Artists, die mich jetzt so total angesprochen haben. Das sah dann irgendwie alle so ein bisschen mehr nach Knast aus noch. Und danach hat es dann irgendwie jeder wieder gehabt.
Weißt du? Also ich kann mir eine Sache vorstellen, wo ich dann vielleicht schwach werden würde oder Interesse entwickeln würde. Und das wäre tatsächlich, wenn ich jetzt wie du in so einer Situation wäre, mit einer Band die ganze Welt zu bereisen, aus jedem Land irgendwas mitzunehmen.
Eine Hepatitis-Infektion oder was?
Oder ein Tripper oder so. Ja, ja, nee. Das
nicht ein Tripper, ich meine jetzt beim Tätowieren, Mensch.
Nee, also irgendwas, so ein kulturelles Kleinod, weißt du? Irgendwas,
was. Nee, das finde ich ja auch cool, ne? Das soll jetzt überhaupt nicht rüberkommen, als ob ich was gegen Tattoos habe oder ich finde das mega spannend. Ich gucke mir das auch echt gern an. Nur ich mag oft solche Poser nicht, irgendwie so Tattoo-Poser, weißt du, wo so der Handrücken als erstes zu tätowiert ist oder der Hals und der Rest vom Körper ist noch frei. Ich weiß, also sowas würde, glaube ich, nur in Frage kommen, wenn das echt eine ganz tiefe Bedeutung hat.
Ich muss sagen, da fand ich auch tatsächlich einen Artikel sehr interessant, über den ich durch Zufall mal gestolpert bin. Und zwar über den Tätowierer, der Justin Bieber tätowiert hat. Und ohne Scheiß, also krassen Respekt vor dem Typen, der hat sich nämlich am ganzen Körper komplett am Stück tätowieren lassen, innerhalb von 1,5 Tagen.
Ist das nicht irgendwie eine zu große Verletzung?
Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber das war halt so die Story.
Oder war das mit Wasserfarbe?
Nö, der ist ja zugehackt seitdem.
Okay,
das
krass.
Ey, du, wer weiß, ne? Einfach entsprechend gewisse Dinge eingeworfen, ne? Und kontrolliert von irgendwelchen Leibärzten, so. Wer weiß, keine Ahnung. Aber das fand ich schon hardcore, ne? Das muss man erstmal schaffen.
Ja, ich glaube, also das ist ja auch immer gerade in der Musikerszene und Backstage und hast du nicht gesehen, das ist schon auch immer ein großes Fachsimpeln über Tätowieren und der und das und oh, und das war die Hölle und da stehe ich natürlich immer daneben und guck blöd. Ich habe aber sogar schon mal natürlich so in der, wenn so, ja, Presseoffensive ist bei einem Release, ne? Wenn du so, was weiß ich, 20, 30 Interviews am Tag hast, da ist halt auch immer mal ein Tattoo-Magazin dabei und dann schicken die auch mich hin manchmal. Und das ist für die ein total originelles Gespräch, mit jemandem zu reden, der überhaupt nicht tätowiert ist, ne? Und warum und wie man sich so fühlt. Und das ist dann mal ganz erfrischend. So am Anfang war das immer so ganz peinlich. Na, erzähl mal was über deine Tattoos. Nee, ich habe keine Tattoos. Hä? Was, wie jetzt? Wieso rufst du mich dann an? Ne? So ungefähr. Also muss man noch erklären, wer sich nicht auskennt, bei diesen Presseterminen, da ruft der Musiker immer die Journalisten an, ne, telefoniert die ab und man macht dann das Interview. So läuft das dann. Aber da kamen auch schon interessante Interviews raus mit einem Nicht-Tätowier. Aber ich habe es noch nicht aufs Cover von einem Tattoo-Magazin geschafft. Das wäre allerdings die Königsdisziplin, glaube ich.
Also ich glaube, dass Tattoos echt einen positiven Effekt auf deinen Selbstwertgefühl haben können und auf deine Eigenwahrnehmung. Das kann ich mir vorstellen.
Also ich glaube auch, und ich hab auch ganz oft festgestellt, dass wirklich die wirklich innerhalb von ein, zwei Jahren komplett sinnfrei zugeballert sind mit irgendwas, dass das ganz oft irgend so eine, ja, wie soll man sagen, so eine persönliche Leere füllen sollte. Dass gerade solche Leute, die dann irgendwie am härtesten aussehen, am nächsten am Wasser gebaut sind und von Depressionen geplagt und so weiter. Also das habe ich schon oft festgestellt. Hab auch schon festgestellt, dass die am härtesten tätowiert sind, manche natürlich auch einen härtesten linken Haken haben. Das ist auch unbenommen. Also ich will jetzt nicht irgendwelche Klischees reiten, aber das habe ich wirklich schon mitbekommen. Also dass da oft auch, ja, also oft wie so eine Art Maskierung benutzt wird. Ne?
Ich glaube, das wäre ein gutes Thema, wenn Dr. Marc Benecke hier zu Besuch wäre.
Ja, hat er gerade irgendwelche interessanten Projekte am Start? Weil das ist ja mittlerweile, hat er ja lange weit hinter sich gelassen, nur über Fliegenmaden zu reden.
Der redet über alles, das ist unfassbar. Ich habe versucht, mich auf das Gespräch vorzubereiten und ich bin, also alleine die Liste der Veröffentlichungen durchzugehen, ist der absolute Wahnsinn. Ne? Der beschäftigt sich mit Vampiren, der beschäftigt sich mit unerklärlichen Phänomenen, da hat er in der G-Wupp war der Mitglied, also in dieser Gemeinschaft für ja die wissenschaftliche Widerlegung unerklärlicher Phänomene oder irgendwie sowas ist die Abkürzung. Der ist Donaldist. Weißt du, was ein Donaldist ist?
Ich bin eher so Dagobertist.
Nee, er ist tatsächlich, also Donaldist, ganz genau, Fan von Donald Duck, der gibt da sogar eine Schrift raus.
Aha.
Ja, ja.
Also eins meiner Highlights ist ja von Thomas Holopain dieses Konzeptalbum über
Life
über
and Times of Leben Scrooge, von, ja.
Of Scrooge, ja. Ist eine geile Platte. Also
ich liebe die.
Kann man sich wirklich, wirklich gut anhören. Ich habe mir das eher nur so kurioserweise gekauft, aber ist eine super coole orchestrale Platte. Also sehr, sehr, sehr geil.
Aber das, ich finde, das ist ein ganz grandioses Album und vor allen Dingen ist das auch emotional sehr mitreißend. Also es ist wirklich eine tolle Achterbahnfahrt und du bleibst auch dran, weil es wirklich wie eine, das ist halt einfach eine Geschichte, die erzählt wird über die Tracks. Ich bin... Und du kannst da nebenbei auch
geiles Cover und alles.
Du kannst da, dazu halt auch diesen Origins-Comic sozusagen lesen zu Dagobert Duck. Das ist sozusagen so dem nachempfunden. Also das ist sozusagen die Kooperation auch mit dem Künstler, der das gemacht hat.
Also wie weit bist du in Entenhausen so drin? Bist du da... Du bist jetzt sicher kein Donaldist.
Nee, ich bin kein Donaldist, aber ich hab tatsächlich keine Ahnung... 350 lustige Taschenbücher zu Hause oder so. Also ich habe das früher wirklich...
Ach so, richtig mit Buchrückenbildern?
Ja, ja, und ja, ja. Mit Hauptsache, man kriegt so ein Bild zusammen und so. Und ja, ja, doch, also ich war großer lustige Taschenbuchfreund. Und ich war sogar im Mickey-Maus-Club und solche Geschichten über Jahre. Ich hab sogar die Mickey-Maus-Hefte katalogisiert und gesammelt über...
Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich haben die Mickey-Maus-Sachen nie interessiert. Das habe ich im lustigen Taschenbuch immer überblättert. Also ich habe wirklich nur so das Entenmassaker immer gelesen. Und da waren auch ganz oft, also da gibt es auch richtig, richtig geile Sachen, ne? Also wo wirklich so eine Adaption von Krieg und Frieden und so richtig große literarische Stoffe, die auf Entenhausen umgesetzt sind.
Die göttliche Komödie ist mein absolutes Lieblingsstück.
Ja, ja, und da kann man wirklich viel lernen. Ne? Und ich habe damit in der Schule auch echt Punkte eingefahren. Ne? Also habe ich ganz, ganz viele Sachen gelernt und gerade so, ja, was so Mythologie und große Literaturstoffe angeht, da kann man wirklich viel lernen und merkt halt auch, diffizil diese Charakterwelt in Entenhausen da aufgestellt ist, ne? Dass du ja wirklich jeden mit einer Romanfigurfunktion versehen kannst und so weiter. Und da wird dann auch seiner eigentlichen Rolle gerecht. Das ist schon echt immer beeindruckend, ja. Aber so Mickey Mouse, Goofy und Lupo irgendwie, das war nie so meins. Ich weiß auch nicht.
Nee, auch nicht, tatsächlich. Also da gebe ich dir recht. Aber ja gut, die Hefte waren, solche Hefte für Kinder sind ja auch qualitativ fragwürdig, sage ich mal, ne, weil die ja zu 50% aus Bildern und zu 50% aus Werbung und Schnulli bestehen. Im Endeffekt, das ist ja halt eigentlich für das, was du da ausgibst, ist das ja eigentlich nichts. Aber ja, das hat man damals ja noch anders wahrgenommen und da war halt immer irgendein Schnulli drin, irgendeine Flitschehand, wo du dann so klebrig irgendwas anklüppern konntest oder so.
Dein erstes Detektiv.
Ja, genau. Oder so eine Brille, wo du in die Ecke gucken konntest, wo ich dann zum ersten Mal gemerkt habe, scheiße, ich bin ja behindert, das geht ja gar nicht.
Eine Brille, mit der man um die Ecke guckt.
Das war tatsächlich ganz lustig. Das war wie so eine Sonnenbrille gemacht und die hatten einfach links und rechts so einen Spiegel mit rein. So, ne? Okay. Aber das war halt, wenn du nur links auf der Seite da irgendwas siehst, ist es halt zu wenig, um irgendwas zu erkennen.
Nee, also ich habe wirklich von meinen, damals zu DDR-Zeiten noch von meinen Cousins und Cousinen aus dem Westen die ausgelesenen Taschenbücher immer bekommen. Und da warst du natürlich der Chef im Ring, ne? Durfst dich von der Pionierleiterin und so natürlich nicht erwischen lassen. Aber war richtig, richtig cool. Also und ich muss ehrlich sagen, also wenn du wirklich so 3-4 Wochen auf Tour bist, ne, und bist dann schon so langsam matschender Pirner.
Dann nimmst du dir schon mal ein lustiges Taschenbuch mit.
An der Tankstelle, da lasse ich dann die Geo-Hefte liegen. Ne? Das lustige Taschenbuch ist wirklich so. Also ist immer noch so. Oder auch beim Fliegen lese ich das immer gern. Kaufe ich mir auch immer am Flughafen.
Ach was, das ist ja süß. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, nö, das ist so, wie gesagt, das ist leichte Unterhaltung, aber wo oft auch immer noch, also gerade von den, ich weiß nicht, bei den moderneren ist mir so ein bisschen abgegangen, aber gerade gibt es auch die ganzen alten Nummern noch erhältlich, die habe ich ja bei Weitem nicht alle. Und gerade da ist ja ganz oft noch so Bezugnahme auf große Literaturstoffe und sowas und das ist wirklich immer cool, da so Sachen zu entdecken. Ja,
die bringen da auch immer Sondereditionen mit raus zu diesen kulturellen Editionen. Mhm. Genau, und da hatte ich halt eine und das war einfach das Allerbeste überhaupt und das habe ich so oft gelesen. Ich habe da, glaube ich, sogar mal ein Referat drüber gehalten in Bezugnahme auf die Göttliche Komödie, weil es einfach so genial umgesetzt war. Und dann habe ich dann später die Göttliche Komödie gelesen und man hat sich so gedacht, wie ist es eigentlich möglich, dass einem Kind so spaßig und so interessant zu übergeben, dass es niemals vergessen wird, wie intensiv diese Geschichte ist, auch wenn die Sprache nicht mehr der modernen Sprache angemessen ist, sage ich mal, und vielleicht auch dadurch einfach die Distanz viel größer ist, aber trotz dessen eben dann so ein Gefühl des Verstehens und der Nähe da zu schaffen. Also das fand ich schon echt toll.
Na, das ist ja gerade das, was die große Leistung ist, ne? Auch von neuen Theaterinszenierungen oder so, dass du wirklich diesen Stoff auf den Grund gehst, ne? Diese Konflikte aufspürst, die Gefühle, die Ängste, die da drin stecken und das in die moderne Zeit übersetzen kannst, ne? Und das dann noch für Kinder aufzubereiten, nicht nur in die moderne Zeit für Erwachsene zu tragen und dann noch für Kinder aufzubereiten. Also da steckt so viel Arbeit und Können und Talent drin, da kann man wirklich nur einen Hut davor ziehen, ne? Muss man ehrlich sagen. So und jetzt Hosen runter in Entenhausen, deine Lieblingsfigur.
Ich habe jetzt gerade tatsächlich so drüber nachgedacht. Das Schlimme ist, dass ich Dagobert halt immer sehr gut nachvollziehen konnte.
Nee, aber kann ich den auch.
Nee, der hat dummerweise halt, also es ist halt immer abhängig davon, wer sozusagen die Konzeption der Geschichte entworfen hat. Und bei manchen kommt der halt einfach sehr viel unhumaner rüber als bei anderen. Und also ich mag halt diese Lesart nicht, dass er halt einfach irgendwie ganz skrupelloser, selbstsüchtiger Mensch ist, weil er ja mehr Facetten hat als das eigentlich. Er ist auch so troubled und das finde ich schon ganz, also er ist trotzdem rational bis zu einem gewissen Punkt, aber er kann auch über seinen Schatten springen. Und er ist halt wirklich nicht nur Ebenezer Scrooge, ne? Also er ist schon irgendwo so ein, er ist auch ein Familienmensch, aber trotzdem ist sein, ja, Donald ist halt trotzdem nichts nutzt, ne? Und da musst du halt überlegen, stopfst du den voll mit Kohle oder guckst du halt, dass du den, was sie ja machen, in gemeinsame familiäre Aktivitäten integrierst.
Ja, das ist halt, Dagobert, ja, du hast da wirklich quasi die Probleme eines, wie ich mir die Probleme eines modernen Familienpatriarchen so vorstelle. Ne? So die folgende Generation ist halt absolut nichtsnutzig, ne? So wie Donald, nichtsnutzig, da hat das Herz auch am rechten Fleck, aber am geilsten finde ich immer bei ihm, dass er so affektinkontinent ist, ne? Möchte ich es mal nennen, so eben so schnell ausrastet, so dieses Menschliche, aber ist jetzt nichts, worauf ich als Dagobert die Hoffnung für die Zukunft bauen würde. Aber dann die nächste Generation, die sind ja schon ziemlich clever und geben Anlass zur Hoffnung, ne? Und so denkt dann auch ein Opi oder Großonkel, was sind das? Der Opa von?
Nee, der Onkel.
Das sind die Neffen von Donald. Und Dagobert ist der Onkel von, da kommt, ist das der Opa? Dagobert von?
Dann ist es der Großonkel.
Oder nur der Großonkel.
Der Großonkel.
Der Großonkel ist es.
Der Großonkel.
Der Großonkel. Ja, okay. Ja, weißt du, was ich meine? Also der hat dann schon eher so seine Hoffnung, glaube ich, auf die drei.
Ja.
Ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen, dass da bei Donald nicht mehr allzu viel kommen wird. Ja, mit Daisy, das tut er ja auch regelmäßig in Sand setzen.
Tatsächlich muss ich auch sagen, ich mag am meisten auch die Geschichten, wo sie gar nicht sie selbst sind, sondern in historische Rollen schlüpfen. Ich habe da jetzt nochmal so drüber nachgedacht. Ich mochte eigentlich nie so sehr die realen Geschichten aus Entenhausen, sondern eher so dann die Übersetzung auf Christopher Columbus beispielsweise war eine ganz tolle Folge, sag ich jetzt mal, eine ganz tolle Geschichte, die sie da umgesetzt haben. Oder irgendwas im Maya-Reich oder so. Das fand ich immer sehr spannend. Ich habe mich auch damals schon sehr für Geschichte interessiert.
Die ich immer wieder lese, die Geschichten, das sind tatsächlich auch solche historischen oder die literarischen Stoffe. Das andere lese ich dann halt auch. Aber ja, und deine Lieblingsfigur ist dann Dagobert, oder?
Ich würde schon sagen, ja, schon.
Also ich mag Daniel Düsentrieb natürlich auch.
Der ist mir zu viel, der ist mir zu viel irgendwie, zu konstruiert. Zu eindimensional irgendwie.
Ja gut, der ist ja, da hat er ja nicht mal eine tragende Nebenrolle, würde ich mal sagen. Aber den finde ich so als Figur eigentlich ganz cool. Und die Panzerknacker sind natürlich auch
ja, klar.
Eine geile Truppe.
Also vor allen Dingen der Vater, ne, der Alte, der ist herrlich. Ja, ja. Ne? Oder Gundula Gans ist eigentlich auch ganz lustig. Das ist ja quasi so die Gegnerin von Dagobert, die ja irgendwie auch magische Fertigkeiten hat und ihm da immer versucht, seine Pläne zu durchkreuzen. Ey, Wahnsinn, das ist ja hier ein kompletter Nostalgietrip gerade.
Also das habe ich nicht kommen sehen, dass wir da hier landen heute, nach Except Hoffmann.
Ich wollte gerade sagen, ne, also Geschichten aus der Gruft quasi.
Nee, aber ey, also absolut, also da geht für mich nichts drüber. Lustiges Taschenbuch ist eine Institution. Was haben die überhaupt von der Auflage? Weißt du das?
Nee,
das
da habe ich
langsam runter, oder?
Da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt.
Magst du Calvin and Hobbes?
Ich glaube, das habe ich nie gelesen.
Das ist super geil. Da habe ich mir jetzt eine Gesamtausgabe geholt. Also wirklich alles, was jemals erschienen ist, in so einem dreibändigen, ich glaube, 11 Kilo schwerer Schuber ist das.
Wusstest du, dass es tatsächlich auch ein Onkel Dagobert Taschenbuch gab?
Nee, das sagt.
Und zwar von 1986 bis 1987.
War Vorgänger vom Manager Magazin oder was?
ja, genau.
Es gibt schon, also ich habe neulich mal wieder so eine Runde gedreht, ne, am Zeitschriftenregal ich bin ja Ehrenbürger vom Kaufland. Da am Zeitschrift, da gibt es schon echt einen Haufen Scheiße, den du kaufen kannst an Zeitschriften. Meine Fresse, vor allem diese ganzen Business-Erfolgsmagazine, ne, wo.
Es gibt ein Erfolgsmagazin, das heißt Erfolg.
Echt? Ja. Super geil, ja, da weißt du, wo, die Cabrios für die neue Leasing-Saison und die neue Rolex-Uhr und das sind die ultimativen Aktientipps und wer kauft denn so einen Scheiß? Im Ernst jetzt, es kann doch niemand, der sowas, für sowas Geld ausgibt, der kann doch Erfolg haben, oder? Also das schließt sich doch gegenseitig aus.
Bei vielen dieser Magazinen geht es auch nicht darum, dass irgendjemand das kauft, sondern nur, dass die ja verbreitet werden. bei Werbekunden.
kann man das auch mit einem Flugzeug abwerfen oder was?
Ja, naja, also im Endeffekt, das ist auch immer so der Trick von Metal Hammer und Co. Es geht ja nicht um die verkaufte Auflage, sondern um die verbreitete Auflage. Und viele Magazine haben vielleicht 100, 200 Käufer, aber eine vertriebene Auflage von 50.000 Stück, weil die einfach überall ausliegen. So die Apothekenumschau beispielsweise ist das reichweitenstärkste Magazin oder eins der reichweitenstärksten Magazine. Ich will jetzt hier keinen Blödsinn erzählen. Ich glaube 350.000. Lass mich da nochmal kurz nachgucken.
Ja, ich war neulich in der Apotheke und da meinte so die Apothekerin so, die kannten sich scheinbar zu so einem älteren Mann. Wollen Sie noch eine Rentner-Bravo mitnehmen? Schiebt ihm so die Apothekenumschau rüber. Das fand ich ganz niedlich, das Wort. Hast du Bravo gelesen? Noch? Nee, ne?
Doch, tatsächlich. Ach, guck mal, jetzt habe ich es gerade bei Statista offen. Nur ganz kurz zurück zum Beispiel zu der Auflage von der Apothekenumschau. Die ist gar nicht mehr so populär, oder zumindest sehe ich die gerade nicht. Es werden nicht alle angezeigt, aber zum Beispiel die höchste Auflage hat erstaunlicherweise TV14. Kennst du die?
Nee.
1,7 Millionen.
Liegt das irgendeiner Tageszeitung bei oder was ist das?
Vermutlich.
Wo so die Werbeanzeigen von diesen UFO-Bücherverlagen drin sind und diese ganze Scheiße.
Genau, ja. Genau sowas wie die Hör zu. Na, das ist einfach überall mit dabei. Spannend wird es dann nur bei Magazinen, die wirklich auch gekauft werden, wie die Landlust.
Landlust ist Wahnsinn, wie viel die verkaufen. Aber da gibt es ja mittlerweile auch ein eigenes Regal für Magazine, die mit Land anfangen. Ne?
Ja.
Und da haben in dem einen Monat alle Lavendelbüsche vorn drauf, in dem anderen Monat alle Osterdekorationen. Und man kann das ist gefühlt so doll, wie sich peruanische Grindcore-Bands voneinander unterscheiden. Weißt du, so doll unterscheiden sich diese Magazine voneinander. Das ist irgendwie alles der gleiche Deko-Aufwasch.
Für die Gleichschaltung des ländlichen Wohngefühls.
Des Stadtbürgers.
Des Stadtbürgers. Ne, also tatsächlich muss ich sagen, ich kenne sehr viele Leute, die auf dem Land wohnen, die tatsächlich sämtliche dieser Zeitungen abonniert haben. Warum auch immer. Und ich kenne auch Leute, die sich freuen, wenn sie da drin dann mit ihrem Haus auftauchen. Also das ist so auch quasi das...
Da hast du es dann geschafft,
soziale, oder was? Ja, das soziale Vergleichen für Leute, die auf dem Land wohnen. Ne, das in der Stadt gibt es ja andere Prestigeobjekte und Prestigemöglichkeiten und auf dem Land ist es halt, na, warst du mal in der Landlust oder in wie auch immer die alle heißen.
Ja, aber ganz ehrlich, weißt du,
das ist echt ein Thema.
Das sind für mich wirklich gelangweilte Hausfrauen und Männer, die bei Ikea für einen Sack Deko-Gerümpel, was aussieht, als ob das 40 Jahre auf dem Dachboden lag, sich das neu kaufen und dafür 40 Euro ausgeben oder so. Ne?
Genau, also diese typische Xenos-Kundschaft. Also wer Möbel bei Xenos und Co. kauft, das ist einfach... Gibt's, ich glaube, Xenos sind pleite, habe ich jetzt Blödsinn erzählt. Oh, die gibt es, glaube ich,
gar nicht. Kenne ich gar nicht. Oder, ja, aber das ist auch so ein Klientel, die auch so angeraute Weinkisten bei Nanunana kaufen, weißt du, als Weihnachtsgeschenk-Deko oder irgendwie sowas. So ein Mist, weißt du, dieses, als Kulturwissenschaftler würde man sagen, historisierende Gegenstände irgendwie, die so,
Eine Verkitschung, von ehemaligen Werkzeugen oder eben irgendwelchen...
Für mich ist das Steampunk für Stinos, ist das. Weißt du, so kann man es wahrscheinlich am besten umschreiben. So diese ganze Steampunk-Ästhetik finde ich schon echt geil, ne? Fand ja als Kind auch Jules Verne oder was weiß ich, das hat mich schon immer fasziniert, aber in so eine Richtung geht das da irgendwie, ne? Und das ist alles so ein ganz, ganz komisches Konglomerat, da bist du wieder so beim Biedermeier-Nestbautrieb, ne? Da aber jetzt halt nicht mehr in einer Gründerzeitwohnung stattfindet, sondern auf einem gekauften, einen renovierten Drei-Seiten-Hof.
Aber wir befinden uns doch schon wieder in einer historischen Biedermeier-Zeit. Ja, diesmal nicht politisch, also was heißt politisch, vielleicht auch ein bisschen politisch, aber seit dem Terrorismus in Europa ist ja auch der Inlandstourismus viel stärker geworden. Die Leute bleiben eher unter sich, die bleiben mehr in ihren angestammten Bereichen. Also ich glaube, wir befinden uns gerade in einer Gegenbewegung zur Globalisierung und zur, sag ich mal, des Weltgewandtseins, um es mal ganz groß, aufs ganz große, auf die ganz große Bühne zu heben.
Ja gut, klar, aber ich kann natürlich
so ein Sicherheits-
das Zeug für mein Biedermeier, die Deko für mein Biedermeier-Nest kann ich mir bei Amazon Andorra bestellen, ne? Problemlos wegen grenzüberschreitendem Warenverkehr oder so. Das ist dann halt die globalisierte Variante von Biedermeier irgendwie. Das ist dann so.
Na, ich meine, was anderes ist es denn? Also es ist ja jetzt nichts anderes hier während Corona. Ne? Das wird ja auch gefördert. Man sitzt ja zu Hause und ist trotzdem irgendwie globalisiert. Das ist ja eigentlich pervers, wenn du mal drüber nachdenkst. Ne? Wir sind wenige Sekunden oder Millisekunden von der anderen Seite der Welt entfernt und trotzdem meilenweit weg von unseren Nachbarn beispielsweise.
Also ich würde, wenn es das wirklich gäbe, diesen roten Knopf, mit dem man das Internet mal ausschalten kann, ne? Also das würde mich mal wirklich interessieren, wie wichtig da noch eine Maskenpflicht oder Abstandsregeln oder Ausgehverbot wäre, wenn es kein Internet mehr gäbe. Also kein Internet mehr gibt. Also das, ich glaube, da wäre die Kacke richtig am Dampfen in Deutschland. Das ist sowas, was den Pöbel und das Volk irgendwie ruhig hält. Also ich glaube nicht, dass da die meisten Leute ruhig zum Bücherregal gehen würden. Ne?
Naja, auch die ganzen Menschen, die ihre quasi Lebensgrundlage darauf ja auch aufgebaut haben. Ne?
Kennst
also ich
du
will
welche?
Jetzt ja nicht nur auf uns armen Influencer hier auf die eingehen, sondern halt auch generell irgendwelche Händler. Ne? Mhm. Also wir haben ja schließlich da auch schon gewisse Transformationsprozesse durchlaufen hin zu diesem Online-Leben. Mhm. Ne? Und kann ja nicht jeder sozusagen Beamter sein, auch wenn sich das die meisten gefühlt wünschen.
Ja, du, so funktioniert die Gesellschaft Beamten ja nicht. Die können auch ohne Internet nicht mehr Beamter heutzutage sein. Ne? Also da ist schon, auch wenn Ursula von der Leyen jetzt, heute habe ich gehört, ab 2021 beginnt übrigens das Jahrzehnt der Digitalisierung in der EU. Das ist eigentlich eine Headline, die hätte man sich 1990 gewünscht, ne?
Ja.
Es ist wieder der totale Wahnsinn. Und ich habe jetzt auch schon die ersten Kumpels wieder schreien hören wegen irgendwelcher Online-Lernprogramme und dass das alles nicht hinhaut mit ihren Kindern Homeschooling zu Hause in Sachsen und hast du nicht gesehen. Also da ist wirklich Wahnsinn, wie weit Deutschland da hinterher ist und immer noch denkt, man ist irgendwie spitze.
Naja, das ist ja aber generell in der Bildung in Deutschland irgendwie noch nicht angekommen. Dass quasi das gute Abschneiden bei PISA-Tests noch nichts darüber aussagt, ob die Leute tatsächlich in der Lage sind, irgendwas zu können.
Man müsste so einen PISA-Test einfach nur mal online machen, dann würde Deutschland wirklich wissen, wo es steht. die PISA-Studie ändern wir hier heute mehr nicht mehr. Du, ich würde dich, glaube ich, wieder zurück zu deinen Stream-Vorbereitungen schicken, oder?
Ja, ich muss auch sagen, dass das lustige Taschenbuch war jetzt thematisch auch mein Highlight. Jetzt flacht es wieder ab, die Motivationskurve.
Da kommt nichts mehr.
Nee. Aber wie gesagt, ich würde mich auf jeden Fall jetzt nochmal an alle, die gerade zuhören, gerichtet sehr freuen, wenn ihr dann am 20.12. ab um 10 dabei wärt. Weil je mehr da sind, desto mehr ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch da, dass wir damit was Positives erreichen können und umsetzen können. Und dass da ein bisschen Kohle zusammenkommt für einen guten Zweck. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Also ich gucke auf jeden Fall mal rein. Vielleicht lasse ich mir ja sogar noch was einfallen.
Alles klar, mein Lieber. Bis
dann. Alles klar, rein. Tschüss.
Tschüss.